Veränderung. Veränderung haben wir ja gerade irgendwie überall. Als Gesellschaft habe ich das Gefühl, wir haben uns gerade so von Corona so ein bisschen erholt und es war wieder dabei, normal zu werden. Dann kam plötzlich der Ukraine-Krieg. Olaf Scholz spricht von einer Zeitenwende und wirklich ist ja irgendwie wirklich alles anders. Dann kommt die Energiekrise, jetzt im Winter macht man sich da Gedanken, wie kann ich darüber kommen über den Winter. Es verändert sich ganz viel und manchmal kann man diese Nachrichten ja kaum noch hören, die ganzen Veränderungen, die passieren. Auch wir als Gemeinde gehen durch eine Zeit der Veränderung. Auch wir waren nach Corona, finde ich, gerade so dabei, wieder neue Sachen zu starten. Wir hatten Ideen, was man machen könnte. Und dann kam plötzlich Lars weg, dann Lutz weg, jetzt im November noch KGR-Wahlen. Also auch da gibt es viel Veränderung und Erneuerung. Und wahrscheinlich habt ihr alle auch persönlich und privat irgendwie Veränderungen. Bei mir ist es so, wir sind so nach den Sommerferien gestartet und unsere Tochter Amelie geht jetzt auch zur Schule. Meine Frau hat einen neuen Job angefangen und wir mussten als Familie diesen neuen Rhythmus auch erstmal so auf die Kette kriegen, dass den neuen Alltag erstmal irgendwie gewuppt bekommen. Unser Predigttext heute stammt von Jesaja, ein ganzes Kapitel, Jesaja Kapitel 12, aber keine Angst, sind nur 6 Verse. Und auch da geht es viel um Veränderung. Und die Situation ist nicht so ganz leicht und ich möchte euch ein bisschen in die geschichtliche Situation mit hineinnehmen, deswegen auch die Flipchart, Gruß an Lutz, damit wir das ein bisschen uns vor Augen führen können, wie die Situation damals so ist. Wir sind im Jahr 700 vor Christus, also David, der ist so ungefähr König David, ungefähr bummelig 1000 vor Christus. Und Jesus ist ja im Jahr 0 und wir sind jetzt ungefähr hier, so 700 vor Christus. Und David hatte einen Sohn, der hieß Salomo. Da war noch alles gut, da war Israel so auf der Höhe seiner Macht. Und nach Salomo ging aber vieles den Berg runter, bergab, den Bach runter, das wollte ich sagen. Das Reich hat sich geteilt. Es gab ein Nordreich, das wurde Israel genannt, und ein Südreich, das wurde Juda genannt. Und es gab im Nordreich verschiedene Könige und auch im Südreich verschiedene Könige. Und die leiten das Volk und die Bibel beurteilt immer, was diese Könige gemacht haben. Die Leistung ihres Lebens, das beurteilt die Bibel. Und die Bibel sagt immer, das war ein König, der tat, was dem Herrn gefiel. Oder sie sagt, das war ein König, der tat, was dem Herrn missfiel. So ist immer das Urteil am Ende dieses Lebens der Könige. Und im Nordreich zum Beispiel gibt es nur Könige, die sich gegen Gott auflehnen. Nur Könige, wo die Bibel sagt, sie taten, was dem Herrn missfiel. Ausschließlich. Sie brachten Götzendienst in das Volk und brachten das Volk dazu, anderen Göttern zu opfern. Sie drangsalierten das Volk zum Teil. Und Gott schickt immer zu diesen Königen Propheten. Und Gott sagt durch die Propheten, was er hält von der Führung des jeweiligen Königs. Gott bewertet, was die Könige tun, ordnet das ein und kündigt entweder an, ihr werdet ganz viel Heil erleben als Volk oder ihr werdet Gericht erleben. Es gibt manche Propheten, die haben im Nordreich gewirkt. Der bekannteste ist wahrscheinlich Elia. Aber auch Jona und Hosea, die haben im Nordreich gewirkt. Und es gibt Propheten, die haben im Südreich gewirkt. Im Südreich zum Beispiel Joel, Micha und auch Jesaja, der wirkt im Südreich. Und jetzt ist die Situation folgende, dass rund um das Nordreich und das Südreich gibt es Großmächte, die aufwachsen und die wollen dieses kleine Land Israel, egal ob Nordreich oder Südreich, die wollen das einfach schlucken. Da ist zum Beispiel das große Land Assyrien, später ist das Babylon, später sind das die Perser, ist eigentlich alles ähnlich. Alle wollen irgendwie dieses kleine Land Israel überwältigen und einnehmen. Und genau, Gott sagt den Königen des Nordreichs durch die Propheten, wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr euch nicht bessert, dann wird das Land Assyrien kommen und euer Land einnehmen, wird euch töten und das Volk verschleppen. Die Könige bessern sich aber nicht und es passiert, was Gott sagt. 722, da fällt die Hauptstadt vom Nordreich, Samaria, die wird platt gemacht von den Assyrern und ein großer Teil des Nordreichs muss ins Exil, also muss auswandern, wird quasi nach Assyrien geholt und muss dort leben. Das passiert 722 und in diese Situation spricht jetzt Jesaja, also das Nordreich schon weg, schon platt gemacht von der großen Feindesmacht und jetzt spricht Jesaja und zwar nicht zum Nordreich, sondern zum Südreich. Die haben das natürlich auch mitbekommen, die haben gesehen, unsere Brüder aus dem Norden, die sind schon im Krieg verloren gegangen, die sind schon verschleppt worden, was wird Gott jetzt bei uns tun? In diese Situation spricht Jesaja hinein und auch im Südreich herrscht gerade ein böser König. Und Gott schickt Jesaja und sagt, auch ihr im Südreich werdet genauso wie das Nordreich ins Exil gehen müssen, wenn ihr euch nicht bessert. Gott richtet euch dafür, dass ihr als Volk nicht Gott vertraut habt, sondern dass ihr diesen König, den ihr wolltet, dem habt ihr vertraut. Ihr seid nicht Gottes Wege gegangen, sondern ihr seid eigene Wege gegangen. Und Gott sagt immer zu dem Volk, ich habe so viel Gutes für euch eigentlich. Ich will euch, wie damals in Ägypten, will ich euch durchs Schilfmeer führen, durch die Wüste führen, will euch ins gelobte Land hineinführen. Aber ihr wolltet mich nicht. Das Volk selber wollte nicht mehr Gott als König, sondern wollte einen menschlichen König haben. Und Gott sagt, jetzt habt ihr die Quittung davon. Jetzt erlebt ihr, wenn kein Gott an euer König ist, sondern wenn ein menschlicher König euer König ist, dann erlebt ihr jetzt, was passiert. Gott richtet sie dafür und zeigt ihnen, was passiert, wenn sie diesem Götzendienst folgen. Und Gott sagt jetzt durch Jesaja, auch euch im Südreich werde ich richten. Auch bei euch wird ein Exil kommen. Auch das Südreich wird etwas später, 600 vor Christus, von den Babyloniern eingenommen. Wir kennen alle dieses Weihnachtslied, At the Rivers of Babylon. Das ist diese Geschichte. Da wird das Südreich eingenommen und muss nach Babylon. Und jetzt kommt unser Text in diese Situation hinein. Unser Text ist nicht die Ankündigung, da wird Gericht kommen, sondern unser Text ist die Ankündigung, dass nach dem Exil, dass es auch wieder gut werden wird. Da kündigt Jesaja nämlich verschiedene Sachen an nach dem Exil. Einmal kündigt er an, dass das Volk auch zurückkommen wird. Ihr werdet nach dem Exil in Babylon, werdet ihr zurückkommen. Ihr werdet wieder herkommen in euer Land. Wir kennen Nehemia, der Jerusalem wieder aufbaut. Das ist diese Geschichte. Das Volk kommt zurück in sein Land. Israel kann zurückkehren. Jesaja kündigt aber auch noch weitere Dinge an, nämlich, dass da ein Messias kommen wird. Dass da ein Sohn, ein Kind Gottes kommen wird, was das Volk trösten wird. Auch das kündigt er an und auch das passiert. Und Jesaja kündigt auch ein ewiges Reich des Friedens an. Also das fängt mit Jesus schon so ein bisschen an, das ist aber dann vollendet in der Ewigkeit. Auch das kündigt Jesaja an. Jesaja blickt also für das Volk in die Zukunft. Er kündigt ihnen erst an, dass diese leidvolle Deportation, dieses leidvolle Exil kommt und dann kündigt er ihnen an, dass es aber auch wieder gut werden wird, dass auch Heil passieren wird, dass sie zurückkehren und dass da der Messias kommt. Und in diese Situation kommt jetzt unser Predigttext und Katrin liest ihn uns vor.
Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich ablehnen, dass du mich tröstest, sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und ich fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und er ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist, lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir.
Wem das eben zu viel Geschichte war, der kann jetzt wieder einsteigen. Jetzt wird es wieder ein bisschen normaler. Aber ich finde, man muss das ein bisschen wissen, damit man diesen Text richtig versteht. Es gibt so etwas wie ein Naturgesetz bei Veränderungen. Und das möchte ich euch mal erklären. Wenn eine Veränderung passiert, wenn eine Verbesserung passieren soll, dann muss eigentlich immer erst eine Zeit von Chaos passieren. Also wir haben hier so eine Ausgangslage, das ist die Situation, wie es jetzt ist, und wir wollen hier hin. Wir wollen, dass es sich irgendwie verbessert. Und wenn wir dahin wollen, dann müssen wir durch den sogenannten Chaostunnel. Dann müssen wir durch eine Phase gehen, wo wir nicht genau wissen, was passiert. Im Tunnel ist es dunkel. Im Tunnel ist es kalt, muffig. Man weiß nicht genau, wie ist das da, was passiert. Ist es irgendwie unsicher. Und so ist es auch, wenn wir auf eine Verbesserung zugehen, dann kommen wir oft durch eine Phase, wo man nicht genau weiß, was soll das jetzt? Es wird immer eher ein bisschen chaotischer. Ich bringe euch mal Beispiele. In der Natur zum Beispiel, da ist am Anfang die schöne Apfelblüte und am Ende ist irgendwie der schöne Apfel. Aber dazwischen kommt so eine komische Phase von verkrumpelten Teilen, die am Ende erst zum schönen Apfel werden. Aber erstmal wird es so schlechter als die Blüte. Erstmal sieht es komisch aus. Oder eine Raupe, die zum Schmetterling wird. Die Raupe ist irgendwie schön, der Schmetterling ist schön, aber zwischendrin ist dieses komische Kokonartige Dings, was irgendwie nicht so richtig schön ist. Ein bisschen Chaos. Wenn wir unser Haus renovieren oder unser Zimmer renovieren, dann ist es am Anfang wahrscheinlich ganz okay, aber man hat die schöne Vision, dass das Zimmer so und so toll wird. Aber wenn man dahin will, dann muss man erstmal die alten Tapeten abreißen, da ist erstmal Chaos überall, es sieht nicht schön aus und erst dann wird es richtig schön. Man muss durch diesen Tunnel gehen. In Beziehungen kann es auch so sein. Wenn du eine Beziehung verbessern willst, dann kann es sein, dass du vielleicht manchmal durch einen Konflikt gehen musst. Dass du manchmal etwas Kritisches, etwas Schwieriges ansprechen musst, was auch ein bisschen chaotisch und dunkel und irgendwie komisch sein könnte. Aber du musst manchmal durch diesen Konflikt, um eine Verbesserung zu erleben. Und ich glaube auch, dass wir als Gemeinde gerade durch diesen Tunnel gehen. Wir hatten schon eine ganz gute Lage eigentlich und jetzt sind wir gerade hier drin. Es verändert sich viel. Die Pastoren sind weg, die Neuen sind, also eine ist so halb schon da, sich ein bisschen einzugewöhnen, der andere kommt noch, dann verändert sich noch der ganze Kirchengemeinderat. Wir müssen gerade durch diese komische, dunkle Phase gehen, bis wir richtig in der verbesserten Situation sind. Wie geht man jetzt mit Veränderungen um? Wenn man das googelt, dann gibt es tausende von Tipps und Tricks, wie man gut mit Veränderungen umgeht. Die sind meist so in die Richtung, akzeptiere die Veränderung, schaffe dir Klarheit, sieh das Positive, such dir Support in der Veränderung. Das ist bestimmt alles gut und richtig gut. Aber Gott bringt hier jetzt nochmal eine ganz andere Strategie für Veränderung, für Umgang mit Veränderung. Gott sagt, schau dir den Tunnel mal von hinten an. Schau dir das an, was am Ende des Tunnels sein wird. Schau auf das Licht am Ende des Tunnels. Es wird dunkel werden, es wird auch hart werden, sagte dem Volk Israel, aber am Ende wird es gut werden. Und jetzt können wir Katrins Spruch nehmen, am Ende wird es gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das sagt Gott zum Volk Israel. Und wenn wir die verschiedenen Verse mal durchgehen, dann warten da ganz konkrete Dinge am Ende dieses Tunnels. Vielleicht, Silas, kannst du noch mal die Verse so Stück für Stück machen. Das eine ist, Vers 1, da ist Buße und da ist auch Vergebung. Das Volk Israel sieht ein, wir haben Dinge falsch gemacht. Gott, wir sind dir nicht gefolgt. Wir sind unseren eigenen Wegen gefolgt, aber nicht dir. Und Gott sagt, ich vergebe euch das. Vielleicht müssen wir auch wir in so einer schwierigen Tunnelphase mal sagen, ach, da habe ich auch echt Dinge vermurkst. Da habe ich mir selbst vertraut, aber nicht Gott. Da bin ich irgendwie in eine falsche Richtung gelaufen. und das Gott auch mal bekennen und sagen und von Gott Vergebung zugesprochen bekommen. Vers 2. Gott ist Stärke und Heil. Am Ende des Tunnels, da gibt es keine Angst mehr, sondern da gibt es Sicherheit. Gott gibt uns Halt und Kraft. Die Angst und die Unsicherheit, die wir im Tunnel so erleben, die wird dann vorbei sein. Vers 3 verheißt Gott, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen. Wasser schöpfen ist so ein Bild für das Leben pur. Das Wasser ist das Leben, das fließt durch den Fluss und das speist alles. In der Taufe erleben wir das Leben. Und Gott sagt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen. Das heißt, ihr werdet Leben pur erleben. Mehr geht gar nicht. Überquellendes Leben. Vers 4, da ist auch Dank. Der Tunnel, der führt uns auch zur Dankbarkeit. Wir können einmal erleben und sehen, wie gut es vorher war. Und am Ende können wir auch sehen, wie Gott uns da durchgeführt hat und uns in eine Verbesserung gebracht hat. Auch das verheißt Gott. Ihr werdet dankbar sein. Manchmal muss es erst richtig dunkel sein, damit wir das Licht und das Gute überhaupt erkennen können. Und Vers 5 und 6, da sind Lobpreis und Verkündigung. Das Gute, was Gott dann getan hat, das muss raus. Das muss erzählt werden. Alle Welt soll das erfahren. Einmal soll man es Gott selbst sagen, aber man soll es auch anderen Menschen sagen. Lobgesang und Lobpreis. Und da denke ich jetzt an das Gleichnis von den 10 Aussätzigen, das Katrin uns vorgelesen hat. Die 10, die haben ja alle eine enorme Veränderung erlebt. Bei allen hat sich das Leben komplett umgekrempelt. Und bestimmt waren auch alle von den 10 dankbar dafür. Aber nur einer von den 10 hat Gott das auch gesagt. Nur einer hat Gott auch das Lob dafür gegeben. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir Gott auch loben für das, was er Gutes getan hat. Gott auch loben, wenn wir hier durch sind und wenn wir die Verbesserung erleben. Wie gesagt, glaube ich, dass wir als Gemeinde ziemlich weit am Ende dieses Tunnels sind. Ich glaube, dass wir, also ich kann das schon so ein bisschen erkennen, dieses Licht am Ende des Tunnels. Es wird jetzt noch ein bisschen ruckelig, bis der neue KGR sich eingegruft hat und die Pastoren sich eingegruft haben und so. Das wird noch ein bisschen dauern, aber man kann es schon erkennen. Man kann schon dieses Licht sehen. Und dann, wenn wir hier sind, dann können wir mit dem Volk Israel dieses Lied singen. Und dann können wir sagen, Gott, danke. Danke, dass du uns da durchgeführt hast. Danke für alles Gute. Das ist unsere Situation als Gemeinde, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo du persönlich stehst. Ich weiß nicht, in welcher Lage du gerade bist. Vielleicht bist du irgendwo vor dem Tunnel. Ist gerade überhaupt keine Veränderung in Sicht. Ist alles in Ordnung? Läuft alles? Dann Glückwunsch. Freu dich darüber. Genieß das. Ist doch super. Vielleicht bist du auch schon durch den Tunnel durch. Vielleicht hast du schon irgendwie eine Verbesserung erlebt, vielleicht hast du in den letzten Jahren oder in den letzten Wochen eine Veränderung durchgemacht und das ist jetzt abgeschlossen und du kannst die Verbesserung sehen, dann freu dich darüber. Und dann mach das, was da steht, erzähl mal davon, gib das weiter, gib Gott das Lob dafür. Vielleicht bist du auch gerade aber mitten in diesem Tunnel und du siehst noch nicht das Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht ist noch alles dunkel und trübe, und du willst da eigentlich raus, aber du weißt gar nicht, wohin soll ich denn? Dann kann ich dir sagen, Gott hat was für dich vorbereitet. Gott wird es gut machen. Was du jetzt nur machen kannst, ist dich ihm anvertrauen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich gehe mit dir durch dieses Tal. Und Jesus geht auch mit durch diesen Chaostunnel. Und alles, was du dann machen kannst, ist dich nahe an Jesus zu halten, nah an ihm dran zu bleiben, mit ihm zu beten, auf ihn zu hören, sein Wort zu lesen. All das, das ist das Einzige, was wir machen können in diesem Chaostunnel, bis wir wieder deutlicher sehen. Ich komme noch einmal zurück auf unsere Übersicht. Wir sind als Christen gerade hier in dieser Phase. Wir sind zwischen Jesus und der Ewigkeit. Und wir sind in so einer Situation, die können wir beschreiben als schon jetzt, aber noch nicht. Die Theologen nennen das eschatologische Spannung. Das ist aber völlig unwichtig. Aber wenn heute jemand fragt, wie war die Predigt, dann könnt ihr sagen, es ging um die eschatologische Spannung. Dann könnt ihr ein richtiges Fachwort raushauen. Schon jetzt, aber noch nicht. Mit Jesus, da haben wir schon so eine Ahnung manchmal, wie das ist mit Gott. Da erleben wir manchmal, wie Gott uns führt. Da erleben wir manchmal, ja, wie das so gehen kann in der Ewigkeit. Da haben wir manchmal so einen Hauch, so ein Gespür von Ewigkeit, von seiner göttlichen Fülle und von seiner Herrlichkeit. Manchmal kann man das so ein bisschen erahnen. Manchmal spüren wir das hier schon jetzt. Aber oft ist das auch so, dass wir es noch gar nicht spüren, dass wir es noch nicht spüren, dass wir denken, ah, wie schön wäre das, wenn der Himmel jetzt endlich hier wäre, aber ich merke ihn noch gar nicht. Wir sind so dazwischen. Wir haben es noch nicht ganz gepackt. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie das ist mit Gottes Heil und mit Gottes Güte. Das werden wir erst richtig in der Ewigkeit spüren. Und in dieser Zwischenzeit müssen wir diese Spannung aushalten. Aber dieser Text, der tröstet uns. Der macht uns Hoffnung. Da sagt Gott selbst, es wird gut werden. Das ist die Perspektive, auf die wir zugehen. Wir werden dankbar sein, wir werden Gott Lob bringen, wir werden fröhlich sein über das, was Gott getan hat. Und spätestens, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir dieses Lied, was ein Lied ist übrigens, dann werden wir das fröhlich mitsingen können. Amen.